Wir haben gerade dieses wunderbare Lied gesungen, Jesus, meine Hoffnung lebt. Ich möchte einen Predigtext vorlesen. Ihr dürft gerne, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder auch zu Hause auf eurem Wohnzimmertisch liegen habt, Römer 8 aufschlagen und wir wollen den Predigtext gemeinsam am Anfang lesen. Römer 8. Die Verse 18 bis 25. Und Dennis, ich darf dich bitten, einfach weiter zu klicken. Römer 8, Vers 18 bis 25. Gottes lebendiges Wort an uns. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teillassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unsere Körper erlöst werden. Dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es erfüllt wird. So viel zu unserem Predigttext, Gottes Wort. Um in diesen Text einzusteigen, ist es sinnvoll, ganz kurz auch den Kontext anzuschauen. Was ist denn hier die Ausgangslage? Paulus, der diesen Brief geschrieben hat an die Römer, der schreibt in ein paar Versen zuvor, dass alle Menschen, die von Gottes Geist geleitet werden, seine Söhne und Töchter sind. Und wir empfangen den Heiligen Geist durch den Glauben an Jesus Christus, das, was in der Taufe zum Ausdruck kommt. Und Paulus hat gesagt, dass dieser Geist, den wir empfangen haben, uns nicht zu Sklaven macht, nein, sondern zu Söhnen und Töchtern. Und Kinder, die haben ein Vorrecht. Lasst uns Vers 17 zu lesen, also dieser Vers direkt vor unserem Predigttext. Römer 8, Vers 17, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Also das ist hier die Ausgangslage von unserem Predigttext. Und damit ist verknüpft, wenn wir mit Jesus Miterben sein werden in der Herrlichkeit werden wir auch Miterben sein in seinem Leiden. Christus hat, als er Mensch wurde, das Leiden, also die Schattenseiten des Lebens, nicht ausgelassen. Es gibt Herrlichkeit, ja, go for it, aber nicht ohne Leiden. Und das ist die harte und auch die durcheinanderbringende Realität von uns Christen. Und hier steigt Paulus jetzt in Vers 18 noch vertieft in diesen Gedanken ein. Da lesen wir: Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Die Herrlichkeit, die Gott bald sichtbar macht und an der wir teilhaben werden, weil wir Miterben sind, macht jedes Leiden hier auf dieser Welt in der heutigen Zeit aushaltbar. Mit Blick, also mit diesem Blick auf Gottes Herrlichkeit, ist es jedes Leiden wert, dass es durchlitten wird. Eine krasse Aussage. Sag das mal einer Mutter, die ihre kleine Tochter durch eine Leukämieerkrankung verliert. Sag das mal einem Mann, der seine Frau bei der Geburt ihres vierten Kindes verliert, weil Komplikationen aufgetreten sind. Das sind existenzielle Leiden. Und Paulus sagt, sie fallen nicht ins Gewicht, sie sind es wert, durchlitten zu werden. Weil da etwas auf uns wartet. Die Herrlichkeit. Vielleicht leidest du momentan wirklich gerade an so einer existenziellen Not, wo du vielleicht sogar einen lieben Menschen verloren hast oder deine Familie droht auseinanderzubrechen oder du hast einen Riesenstreit mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund. Verletzt werden, leiden, aushalten müssen. Das macht die Realität in unserem Leben als Christen zu einer harten Realität, die auch immer wieder einiges durcheinander bringt. Durch das Leiden ist unser Glauben in einer Art und Weise herausgefordert wie sonst nie. Vielleicht leidest du auch gerade an dieser Situation, wo wir als Menschheit hineingeraten sind, diese Corona-Pandemie. Du sehnst dich nach Normalität, du sehnst dich nach dem, was vor Corona war, nach einer herzlichen Umarmung, das Auflösen von dieser körperlichen Distanz, wo wir pflegen jetzt. Hey, und ich habe gute Nachrichten heute Morgen, eine besondere gute Nachricht. Dieser Predigttext, der liefert eine tiefe Wahrheit, die im Leiden verhebt. Und ich hoffe, du darfst es erleben, egal was dich gerade herausfordert und dir Leid beschert. Und ich wünsche uns das allen so sehr, dass wir das, was wir jetzt durchmachen, als das betrachten, dass es wert ist, durchgemacht zu werden. Es fällt nicht ins Gewicht gegenüber dem, was wir in der Herrlichkeit bei Gott erleben werden. Diese Herrlichkeit, die kommt teilweise schon hier auf dieser Erde zur Geltung, wird sichtbar. Und in der vollkommenen Weise im Himmel, in der Ewigkeit beim Vater. Lass mich weiterlesen. Römer 8, Vers 19. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Das ist doch was Eigenartiges. Wir als Kinder Gottes sollen mal in unserer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Eigenartig, dass es Paulus hier so formuliert, für einen Christen, der vielleicht demütig und fromm unterwegs ist, ist es schon fast überheblich, dass ich mal in meiner ganzen Herrlichkeit erscheinen werde. Aber es ist wichtig, dass es Paulus hier so formuliert. Wir könnten ja vielleicht denken, dass die Schöpfung erneuert wird und erlöst wird als erstes und wir dann als Kinder Gottes da hineingehen, also dass die ganze Herrlichkeit sichtbar wird in dieser Erneuerung der Schöpfung. Aber es ist so, dass wir zuerst als Kinder Gottes in unserer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden und die Schöpfung sich genau danach sehnt. Zieh dir das mal rein, wenn du zu Gott umkehrst, an seinen Namen glaubst, den Heiligen Geist empfängst, dich taufen lässt auf den Namen des dreieinigen Gottes, dann darfst du dich jetzt Kind Gottes nennen. Und durch das Leiden hindurch, die Herausforderung deines Alltags hindurch, wirst du eines Tages in der ganzen Herrlichkeit, die von Gott geschenkt wird, sichtbar werden. Und diese Herrlichkeit, die Gott dir vererbt, du bist sein Kind, du bist Erbe dieser Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit ist totale Schönheit, ewiges Leben, großartige Liebe, pure Gnade, endlose Freude, strahlendes Licht, mächtiger Lobpreis, unmittelbare Gemeinschaft, volle Gerechtigkeit, sündlos, befreit, geborgen. Diese Herrlichkeit schlichtweg ist die Erfüllung von dem Sinn deines Lebens. Dazu bist du bestimmt. Wir lesen später noch mehr von dieser Bestimmung der Söhne und Töchter Gottes. Also wir werden als erstes von Gott verherrlicht und darauf wartet die ganze Schöpfung. Lesen weiter in Vers 20 und 21. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und wie vergänglich und porös diese Erde ist, zeigt sich gerade wieder in dieser Pandemie auf eine eindrückliche Art und Weise. Wie die Dinge nicht verheben, wie letztlich keine Sicherheit da ist, wie eine Last auf uns drückt und auf die Schöpfung drückt. Und diese Unsicherheit, diese Endlichkeit, sagt Paulus, wird mal ein Ende haben. Aber das passiert erst danach, wenn die Kinder Gottes in ihrer Herrlichkeit sichtbar geworden sind. Und meine Hypothese ist hier, warum Paulus das hier in diese Reihenfolge stellt. Er möchte einfach Christus in den Mittelpunkt des Universums stellen. Es ist ihm wichtig, auszudrücken, wir sind als Miterben ja Miterben des Leidens und der Herrlichkeit. Und wenn wir als Abbilder von dieser Herrlichkeit, als Ebenbilder von Gott, als erstes diese Herrlichkeit erlangen, wird priorisiert, wer dann die größte Ehre bekommt. Und das ist Jesus Christus in unseren Herzen. Und alles wartet darauf, dass wir in unserer Herrlichkeit sichtbar werden, die Gott uns geschenkt hat. Schaut mal, was das für eine Vorrechtsstellung Gottes ist in der Schöpfung für uns. Wie viel Wert er uns achtet, obwohl wir so falsch sind und lieber gegen Gottes Willen handeln. Was ist das für eine unendliche Gnade? Wir lesen weiter in Römer 8, Vers 22. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Also was ist da los in der Schöpfung? Sie seufzt, sie leidet und sie wartet sehnsüchtig auf die dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Und dafür müssen wir zum Anfang der Bibel zurückgehen, wo diese Vergänglichkeit einen Anfang genommen hat, wo diese Herrlichkeit Gottes in den Dreck gezogen wurde durch Adam und Eva beim Sündenfall, die Vergänglichkeit in diese Schöpfung hineingekommen ist. Unsere Erde ist vergänglich. Die Schwierigkeiten in unserem Ökosystem, in der Natur, die spitzen sich zunehmend zu. Die Schöpfung hat Sehnsucht nach Erlösung. Und der Mensch selber, Adam und Eva in dem Fall, die haben nicht nur die Tür geöffnet für diese Vergänglichkeit in der Schöpfung. Über die Menschheitsgeschichte hinweg zeigt sich auch, wie wir unseren Auftrag in der Schöpfung missachtet haben. Sie ist ja nicht von ungefähr, dass es mit unserer Welt so weit gekommen ist. Unsere Erde ist an unzähligen Stellen unheimlich wundervoll und so schön. Aber sie hat aber auch dunkle Flecken. Und sie hat ein sehnsüchtiges Erwarten auf diese Erlösung, auf diese Herrlichkeit hin. Jesus sagt es in Markus 13, Vers 8 auch. Markus 13, Vers 8, da sagt Jesus in Bezug auf die Vorzeichen des Endes: Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird bald in dieser Gegend Erdbeben geben und bald in jener. Und Hungersnöte werden die Menschen heimsuchen. Doch das ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Da haben wir wieder dieses Bild von diesen Geburtswehen. Die Schöpfung, sie seufzt. Sie liegt in den Wehen, wie eine Mutter bei der Geburt ihres Kindes in Wehen liegt. Krasses Bild, also ich durfte das ja bei unserem zweiten Sohnemann auch miterleben. Meine Frau lag 10 Stunden in diesen heftigen Geburtswehen. Puh, und das war eine neue Erfahrung für mich als Mann. Und in dieser schlaflosen Nacht, da habe ich mir schon öfters mal gedacht, puh, wann hat das endlich ein Ende? Da habe ich öfters geseufzt. Die Welt ist etwas am Gebären. Gott wird eine neue Erde und einen neuen Himmel hervorbringen. Und Achtung, es ist keine Sehnsucht nach dem Ende und keine Sehnsucht nach dem Tod. Nein, es ist die Sehnsucht nach Erlösung, nach Neumachen, nach Leben, nach Freiheit, eben nach dieser Herrlichkeit. Und ich könnte hier schon wieder aufzählen, was diese Herrlichkeit beim Vater alles bedeutet. Diese Sehnsucht nach Erlösung ist da. Und doch ist diese Erlösung ja auch schon jetzt da. Wir erinnern uns jetzt im Advent daran, dass Christus auf diese Erde kam. An Ostern werden wir dann den Tod und seine Auferstehung feiern. Erlösung ist schon jetzt und noch nicht. Und sie betrifft nicht nur die Schöpfung, sondern auch uns als Kinder Gottes, sagt Paulus in Vers 23 dann weiter. Römer 8, Vers 23. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Hier ist wieder diese Bestimmung der Söhne und Töchter, der Kinder Gottes. Wir leben voll und ganz im schon jetzt und noch nicht. Gegen alle diejenigen, die behaupten, Gott bewirkt durch das Evangelium Gesundheit, ewige Jugend, materiellen Reichtum und Ansehen und Akzeptanz in dieser Welt, möchte ich sagen, du glaubst an das falsche Evangelium. Auch wir seufzen innerlich noch. Die Verwirklichung unserer Bestimmung steht noch aus. Die Erlösung ist mit Christus schon da und doch sehnen auch wir uns noch danach. Den ersten Teil des zukünftigen Erbes, Gottes Geist, den haben wir in uns, schon jetzt. Wir haben gerade in diesem Lied gesungen, von Jesus meine Hoffnung lebt. Der Tod ist besiegt, ein für alle Mal, das steht. Und mit dem Heiligen Geist ist in uns schon etwas von dieser Herrlichkeit aufgebrochen, angebrochen. Und wir dürfen diese Herrlichkeit schon vorkosten mit dem Geist in uns. Aber unser Ziel hier ist nicht die volle Gesundheit und der Wohlstand. Wir seufzen. Wir werden krank. Wir sterben. In den letzten Monaten haben wir Gott gemacht, unserem Gott, dem Geld, auch die Gesundheit zu unserem Gott gemacht. Hauptsache, wir bleiben gesund. Das ist das größte, erklärteste Ziel in unserer jetzigen Gesellschaft. Sich ja nicht anstecken. Wir möchten uns auch als Gemeinde sorgsam an die Maßnahmen halten. Aber wir dürfen nicht das aus den Augen verlieren, was wirklich zählt und am Ende verhebt. Und das ist diese Hoffnung, die der Heilige Geist in unser Herz gegeben hat. Vers 24. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Paulus geht es hier in uns zum Predigttext darum, dass wir geduldig sein sollen, dass wir das Leiden, diese Herausforderungen des Alltags durchleiden sollen. Weil wir zwar mit Christus in uns diese Erlösung bereits haben, wir sind mit in diese Erlösung eingeschlossen, aber sie ist noch nicht vollends da. Hoffnung bleibt nur dann Hoffnung, wenn etwas noch nicht völlig verwirklicht ist. Das, Vers 25 schließlich noch, da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und in Psalm 38, Vers 10, da betet David ähnlich. Den Text habe ich in meiner Bibel. 38, Vers 10 habe ich gesagt. Herr, du weißt, wonach ich mich sehne. Mein Seufzen bleibt dir nicht verborgen. Also, es ist legitim. Es ist vielleicht sogar verheißen. Es ist sogar geboten, zu seufzen. In deiner persönlichen Situation des Leides, in dieser Zeit, wo wir in dieser Pandemie auch irgendwie weniger Luft zum Atmen haben, die Bewegungsfreiheit eingeschränkter ist, wo wir vielleicht auch unter dieser Isolation und Einsamkeit leiden, wo wir nicht alles verstehen, was die Politik und unsere Regierung entscheidet, in einer Zeit, wo die Weltgeschehnisse darauf hinweisen, dass das Ende näher kommt, in dieser Advents- und Weihnachtszeit, wo wir jetzt stehen, die so anders verläuft, wie wir uns das gewöhnt sind und wie wir uns das vielleicht auch wünschen. In dieser Zeit, wo wir als Gemeinde auch auf die Probe gestellt werden, ob unsere Liebe zueinander hält, auch wenn man sich nicht regelmäßig sehen und treffen darf. In dieser Zeit warten wir unbeirrbar, wie das Paulus sagt, mit der Hoffnung auf Erfüllung, dass seine Herrlichkeit vollständig an uns sichtbar wird. Wir sind erlöst und wir sehnen uns nach deren Vollständigkeit. Wir sind als Kinder Gottes in dieser Welt kein Deutsch besser als die anderen Menschen. Aber wir sind besser dran, weil wir mit einer bombastischen Hoffnung in unseren Herzen ausgestattet sind. Gegeben und gewirkt durch den Heiligen Geist, der bereits in uns lebt, der diese erste Anzahlung ist, erinnert uns daran, er ist der, der uns daran erinnert, dass wir die Erben von Jesus, seiner Herrlichkeit und die Erben von seinem Leiden sind. Mit dieser Hoffnung in unserem Herzen, mit dieser Hoffnung kannst du in dieser Advents- und Weihnachtszeit zu einem Hoffnungsträger werden. Kannst du unterwegs sein als jemand, der wunschvoll glücklich ist, der sich sehnt und schon hat. Mit dieser Hoffnung im Herzen kann das die beste Adventszeit werden, die du je erlebt hast. Gerade in einer Zeit, einer Welt, die so hoffnungslos ist und die sich nach Erlösung sehnt. Hey, lasst uns als Gemeinde zu Hoffnungsträgern werden in unserem Umfeld. Menschen haben es nötig. Sie seufzen. Die Schöpfung seufzt. Lass uns diese Hoffnung hinaustragen. Ich möchte beten. Jesus Christus, wir sagen dir Danke für die Gabe des Heiligen Geistes in unserem Leben. Was hat dieser Heilige Geist in unseren Herzen bewirkt? Eine Hoffnung, die bleibt. Eine Wahrheit, die durch alles Leiden hindurch verhebt. Dass es zu einer Neuschöpfung kommt. Dass diese Erlösung von dieser Welt vollends noch passieren wird. Und dass die Herrlichkeit, die du uns geschenkt hast, an uns sichtbar wird, in vollem Maß. Herr, und ich möchte für jeden Einzelnen beten, der vielleicht jetzt gerade da sitzt und diese Predigt hört und sagt, warte mal, diesen Heiligen Geist, den habe ich noch gar nicht in mir. Gerade für diese Menschen möchte ich dich bitten, dass du sie bewegst in ihren Herzen, sie sich aufmachen zu dir, umkehren von ihrer Schuld, anfangen an dich und deinen Namen zu glauben und du ihnen deinen Heiligen Geist gibst. Heute kann so ein Moment sein, wo du so einen Glaubensschritt wagst. Herr, ich bitte dich, dass du in uns, in unserer Gemeinde auch, mächtig wirkst durch deinen Heiligen Geist, dass wir Hoffnungsträger sein dürfen. Wir haben Sehnsucht nach mehr, mehr von dir. Und du stehst parat. Du wartest auf uns. Und wir wollen Empfangende sein. Von deiner Liebe, von deiner Gnade und von dieser Hoffnung, die du in unser Herz gelegt hast. Amen.